Gut, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich Ihnen. Ich hoffe, Sie sind alle gut ausgeschlafen, denn heute kommen wir in medias res direkt rein in unseren Stoff. Ich möchte Ihnen heute, nachdem wir beim letzten Mal verschiedene Modelle eingeführt haben, die Anwendung solcher Modelle zeigen. Das letzte Mal haben wir formale Neuronen eingeführt und sie zu Schichten zusammengefasst. Und diese Schichten können etwas bewirken. Wir wollen heute die Grundfunktionen mal ansehen, mit denen man eigentlich gestartet ist. Ich versuche dabei, historisch so eine Linie weiterverfolgen, von den ersten Anfängen bis über weitere Entwicklungen, die so im letzten Jahrhundert gewesen sind, sodass Sie nachvollziehen können, wie die Denkweise gewesen ist, wie man da rangegangen ist und was man dann daraus gelernt hat. Nun, was ist unser Programm? Das ist das, womit ich mich heute beschäftigen möchte, nämlich assoziatives Lernen. Und unser Thema heißt eigentlich Lernen und Klassifizieren. Das bedeutet, nach den Grundfunktionen des Lernens, assoziativ, möchte ich darauf eingehen, wie man Lernen auch hinbekommen kann. Nicht nur, indem man Muster oder indem man bestimmte Dinge einfach nur speichert, sondern indem man Grenzen zieht zwischen dem auf einem Objekt und zwischen einem anderen Objekt. Auch damit kann man unterscheiden, welches Objekt gerade vorliegt. Das ist eine lineare Klassifikation. Und dann, nach diesem Einschub über lineare Klassifikation, etwas, wie man das Ganze lernen kann. Lernen solcher linearen Klassifikation. Dann möchte ich ganz verallgemeinern, Lernen allgemein in mehreren Schichten von Netzwerken und dann Anwendungen dazu vorstellen. Gut, gibt es Fragen zu unserem Programm? Erstmal nicht, Sie warten, was ich Ihnen anbieten kann. Nun, dann legen wir einfach mal los. Assoziatives Lernen. Worum geht es? Sie erinnern sich, normale Informationssysteme, mit denen wir in der Informatik zu tun haben, haben Informationen drin. Man kann sie abspeichern und abrufen. Und der Trick besteht nicht so sehr in dem Abspeichern, sondern in dem, wie es abgespeichert wird, sodass es gut abgerufen werden kann. Und dieser eigentliche Trick, der ist auch bei uns das Thema. Es gibt normalerweise Speicherungen in der Informatik so, dass man eine Adresse A hat und zu dieser Adresse A wird ein Speicherinhalt eingefüllt, beispielsweise Adresse 1001 und da wird ein Text eingefüllt. Und wenn man diesen Text wieder abrufen möchte, dann muss man diese Adresse A eingeben und dann kann man den Inhalt lesen. Das ist Standardfunktion eines normalen Speichers, die in jedem Computer drin ist. Nun, diese Standard Art und Weise, Inhalte rauszulesen, muss aber nicht unbedingt sein. Eigentlich, wenn wir das mal vergleichen mit dem, wie wir Inhalte abrufen und speichern, gibt es einen elementaren Unterschied. Wir kommen am besten dadurch zurecht, mit Abspeichern, indem wir uns Assoziationen knüpfen. Das bedeutet, wenn Sie das berühmte Spiel Kofferpacken machen wollen und sagen, was Sie alles in den Koffer reinpacken, und sich daran erinnern, dass da nicht nur die Sonnencreme und das Badehandtuch, sondern auch die Taucherbrille und so weiter alles drin ist, dann erfinden Sie sich eine Geschichte und assoziieren die einzelnen Dinge miteinander, sodass Sie automatisch von einem zum nächsten kommen. Und diese Assoziation ist für uns grundlegend, um erstaunliche Gedächtnisleistungen zu vollbringen. Alle Gedächtniskünstler machen das mit Assoziationen. Typische Fehlfunktionen von uns Menschen sind auch Assoziationen. Wir verwechseln manchmal Kausalität mit Assoziationen und meinen, es gäbe einen Grund für etwas, dabei ist es nur assoziativ dazu gedacht. Nun, wie funktioniert Assoziation? Was wir suchen, ist ein Assoziativspeicher. Wie funktioniert ein Assoziativspeicher? Nun, da hat man auch eine Adresse A und einen Speicherinhalt, aber beim Abrufen kann man nicht nur die Adresse A angeben, sondern man kann auch den Speicherinhalt angeben und bekommt daraufhin die Adresse A, wo es steht. Das ist vice versa, das kann man verschiedenes machen. In anderen Worten, man kann Inhalte suchen, auch Teilinhalte suchen und gucken, in welchem Kontext sind sie überhaupt da. Das ist ein Assoziativspeicher. Kennen Sie Assoziativspeicher aus der technischen Informatik? Wer hat sowas schon mal gesehen von Ihnen? Noch nicht damit gearbeitet? Der Herr Waldschmidt hat da mal ein großes Forschungsprojekt gemacht und lange damit gearbeitet, jahrelang. Nun gut, die haben Assoziativspeicher gebaut, sie eingesetzt für verschiedene Zwecke. Herr Waldschmidt ist jetzt pensioniert. Mit anderen Worten, Assoziativspeicher sind erstmal ad acta gelegt und wenige Leute erinnern sich, was das eigentlich bedeutet. Hier ist mal eine technische Hintergrundinformation, mal ganz vereinfacht geben. Wie funktioniert ein Assoziativspeicher? Ein Assoziativspeicher hat einen Adressdecoder und da sind verschiedene Speicheradressen. Jedes dieser Speicherfelder hat eine Adresse. Man kann das Ding befüllen, indem man eine Adresse angibt und den Inhalt draufpackt, ganz konventionell, wie alles andere auch. Man kann aber auch beim Abrufen nicht unbedingt den Adressdecoder bemühen, sondern man gibt ein Suchwort rein und bestimmte Teile des Suchworts sucht man, die anderen, die hat man und die Maske sagt dann, was entscheidet darüber, was man hat und was man sucht. Und dann wird das reingegeben und an alle Speicherfelder gleichzeitig angelegt, parallel. Das heißt, es ist ein Parallelprozessor und der guckt in allen Speicherzellen nach, welchen Wert sie haben und vergleicht es mit dem, was gesucht wird. Und wenn etwas gefunden wird, dann wird hier, haben sämtliche Werte den richtigen Ausgabe und dann wird hier ein Treffer angezeigt in einem Trefferregister. Und die Adresse, bei dem hier ein Treffer ist, wo es eins ist, die hat sozusagen, wird registriert, man kann dann sequenziell alles auslesen, die Trefferworte ausgeben. Von der Funktion her sieht das so aus, hardwaremäßig ist es relativ simpel geschaltet. Man hat in der Mitte ein einfaches Flip-Flop, das heißt eine Speicherzelle für ein Bit und die wird angesprochen durch entsprechende Steuerleitungen. Der Trick bei dieser Geschichte im Unterschied zu anderen Hardware-Abspeichern liegt darin, dass man auch Abfrageleitungen hat. Die gucken, ob das, was man haben möchte und das, was hier drinnen steht, ob die identisch sind oder nicht. Und wenn sie identisch sind, wird gesagt, okay, super, das stimmt. Wenn alle sagen, das ist identisch, dann kommt am Schluss nachher die Trefferleitung und sagt, jawohl, da ist ein Treffer vorhanden. Sobald ein einziger sagt, nee, stimmt nicht, dann wird es runtergezogen auf 0 und dann gibt es hier keine entsprechende Ausgabe mehr. Das ist ein konventioneller Assoziativspeicher. Den baut man manchmal für manche Zwecke. Er ist sehr schnell, weil er parallel arbeitet. Er hat nur ein Problem. Zusätzlich zu dieser reinen Speicherlogik braucht man auch eine Menge Abfragelogik und das ist viel Platz auf einem Chip. Und wenn man das nicht unbedingt braucht, dann werden solche Chips nicht gefertigt. Mit anderen Worten, heutzutage kann man zwar mit assoziativen Speichern sehr schnell Suchoperationen hardwaremäßig implementieren, aber die Hardwarekosten sind deutlich höher als konventioneller Speicher. Und deshalb macht man es nicht. Deshalb werden traditionelle Computer auch für Spezialzwecke wie Suchen verwendet. Nur für ganz spezielle Dinge verwendet man Assoziativspeicher, beispielsweise für schnelle Hardwareoperationen bei virtuellem Speicher. Aber das können Sie sich genauer erklären lassen in der Vorlesung Betriebssysteme, die kommt aber erst nächsten Sommersemester. Gut, worum geht es bei uns hier? Das ist ein Beispiel für einen konventionellen Assoziativspeicher. Aber dieser konventionelle Assoziativspeicher hat noch ein paar Probleme, denn wenn bei diesen Suchworten etwas nicht stimmt, kann die Ausgabe auch nicht gefunden werden. Und was wir aber ganz typisch für unsere Art von Assoziativspeicher haben, ist, dass das sehr fehlertolerant passiert. Es reicht, wenn nur irgendwelche Teile, die müssen nicht mal besonders gut sein, uns suchen im Kopf und irgendwann finden wir dann die Assoziativität dazu. Wie kann man sowas erklären? Machen wir ein Modell für einen neuronalen Assoziativspeicher. Wie soll er funktionieren? Nun, das ist so ein Modell. Ein sehr bekanntes Modell, das war eines der ersten Modelle, die man gemacht hat für Neuronenfunktionen. Die besteht daraus, dass man hier solche Neuronen hat, ein bisschen schematisiert. Das ist der Zellkörper und das hier sind so die Eingaben. Also da, wo die ganzen Synapsen dran liegen, die Synapsen sind schwarz mal gemalt. Und das hier sind die Ausgaben von anderen Neuronen, die sind mit diesen Dingern hier alle irgendwo gekoppelt. Und symbolisch mit einem einzigen schwarzen Punkt, also viele Synapsen, ein Punkt, ein Gewicht. Wir haben also von diesen Eingaben, hier sind 1 bis 5, Gewichte, mit denen diese Neuronen erregt werden. Die Neuronen, die gehen sozusagen in ihrer Aktivität dann raus über die Ys, 1 bis 5 in diesem Fall. Das ist sozusagen ein schematisches Bild eines Assoziativspeichers mit Axonen und Dendriten und so weiter. Was typisch ist für solche Assoziativspeicher, das kann man im Gehirn beobachten, da gibt es noch zusätzliche Fasern. Aus den normalen Eingaben gibt es hier zusätzliche sogenannte Moosfasern, die schlängeln sich hier rum und bilden Kontakt mit diesen ganzen Dingern hier. Diese Moosfasern haben bestimmte Funktionen. Die sagen nämlich, wann das Ding feuern soll und wann nicht. Und damit haben wir einen Lehrer gefunden, der dem Neuron sagt, wie es sich verhalten soll. Wir können das Ganze dann formalisieren mathematisch, indem wir sagen, jede einzelne Komponente ist wieder unsere lineare Summe. Das heißt, das ist ein Skalarprodukt zwischen einem Gewichtsvektor und einem Eingabevektor. Eingabevektor, Gewichtsvektor aus diesen Gewichten hier bestehen. Und das gibt dann hier ein Z, eine Aktivität im Zellkörper. Und die Ausgabe kann man dann noch mit einer speziellen Ausgabefunktion nicht linear modellieren, mit 1 und 0. Wenn es über 0 geht, dann ist eine 1 beispielsweise da. Und wenn es unter 0 geht, die Aktivität, dann ist es automatisch 0. Ganz ein einfaches Modell des Assoziativspeichers. Ist die Funktion einigermaßen klar oder gibt es Fragen dazu? Wenn Sie keine Fragen haben, frage ich mich natürlich sofort, naja, das ist ein nettes Modell, da haben wir wieder unsere mathematischen Funktionen, sehr schön. Aber wie soll das ganze Ding nur lernen? Das Lernen ist ja der Pfiff der ganzen Sache. Wie speichert man da Muster drin ab in den Assoziativspeicher? Wie werden die ausgelesen und was ist daran dann assoziativ? Was bedeutet das Assoziativität? Nun, dazu muss man erstmal eine Lernregel finden. Eine der ersten Lernregeln, die gefunden wurden, die sehr bekannt sind, ist die Lernregel von Herrn Hepp. Herr Hepp hatte damals, 1949, eine Beobachtung gemacht. Und zwar hat er beobachtet, wenn ein Axon der Zelle A nahe genug ist, um eine Zelle B zu erregen und wiederholt oder dauerhaft sich am Feuern beteiligt, geschieht ein Wachstumsprozess in metabolischer Änderung in einer oder beiden Zellen dergestalt, dass die Effizienz von A als eine auf der B feuernden Zellen anwächst. Viele Worte, um etwas zu sagen, nämlich, dass da ein Anwachsen vorhanden ist. Man kann das Ganze also auch so formulieren, dass man sagt, die Effizienz oder das Gewicht zum Zeitpunkt T, um mal nur das anzugucken, was es wächst, also abgezogen von dem, wie es vorher gewesen ist, von A nach B, dieses Delta W, das ist gerade proportional zu sowohl der Aktivität von A als auch der Aktivität von B, x mal y. Und das hier ist die sogenannte Heppsche Regel. Man kann sie auch anders formulieren. W von t ist dann W von t plus 1 plus minus 1 plus einen kleinen Proportionalitätsfaktor mal diesem Produkt. Und das Ganze kann man auch statt als einzelnen Gewichtsvektor, kann man auch, also beim Einzelnen kann man das Ganze als Gewichtsvektor machen, das Ganze kann man auch als formulieren für eine Matrix, das sieht dann so aus. Bei dieser Geschichte haben wir, das hier ist ein Vektor, das ist ein Skalar, das ist ein Vektor, das ist ein Vektor. Hier haben wir eine Matrix, noch eine Matrix, dann muss das hier also auch eine Matrix sein. Und Sie sehen, es ist das äußere Skalarprodukt, was da verwendet wird. Kennen Sie das äußere Skalarprodukt? Erinnern Sie sich dran? Frage, wer kennt es? Eins. Noch jemand? Zwei. Super, ist doch schon mal was. Aber die anderen sollten es auch kennen, weil es das Leben sehr vereinfacht. Dann skizziere ich ganz kurz nur, was das äußere Skalarprodukt ist, weil ich es öfters verwende, damit Sie wissen, wie das funktioniert. Das innere Skalarprodukt, das kennen Sie. Wenn Sie haben x1, xn und Sie haben sowas hier, b1, bn, das ist also x transponiert, x ist ein Vektor, ein Spaltenvektor, mal w, dann wird das hier gerade mit dem plus das mit dem und so weiter. Das ist das innere Skalarprodukt. Das ist also nichts anderes als eine Summe von xi, wi. Das äußere Skalarprodukt ist gerade umgedreht. Das heißt, was Sie haben, ist sowas hier, b1, bn, mal, und jetzt haben Sie sowas, x1, xn. Das ist also w mal x transponiert. Was soll das sein? Nun, Sie gehen nach der gleichen Regel vor wie beim inneren Skalarprodukt. Sie sagen, die erste Komponente mal dem, die zweite Komponente mal dem, plus. Und die erste Komponente mal dem, das ist gerade b1 x1. Und die zweite Komponente davon, die Spalte ist aber nicht weiter. Da gibt es keine Spalte. Also bleibt es dabei. Dann kommt das nächste hier, x1 mal w1. Und dann wissen Sie, okay, das ist auch e1 mal b2. Und so weiter und so fort, bis Sie wn mal x1 haben. Und dann kommt das nächste und das nächste und das nächste. Und am Schluss haben Sie wieder x1 mal w1. In diesem Fall nichts x1, xn mal w1, dann geht es weiter, w2 mal xn und so weiter, bis Sie schließlich haben wn mal xn. Das Ganze ist damit eine Matrix geworden. Und diese Matrix ist so symbolisch angegeben, als äußeres Skalarprodukt. Das heißt, ein äußeres Skalarprodukt macht eine Matrix, ein inneres Skalarprodukt macht ein Skalar. Also ein äußeres Vektorprodukt, muss man sagen, Entschuldigung, nicht Skalarprodukt. Das ist das Skalarprodukt, wenn ein Skalar rauskommt, das ist das äußere Vektorprodukt und in diesem Fall so definiert als Matrix. Und Sie können sich es leicht herleiten, indem Sie die gleichen Operationen machen, was da für eine Matrix rauskommt. Der Vorteil von dieser Schreibweise ist, Sie können damit rechnen. Wenn Sie also beispielsweise sowas hier machen würden, das Ganze noch multipliziert mit einem W, dann können Sie das zusammenfassen. Und das ist ein Skalarprodukt, das ist also gerade dieser Vektor mal dem Skalar. Also haben Sie die Möglichkeit, durch geschicktes Umfassen plötzlich das Ganze schnell weiterzurechnen. Und das verwenden wir auch gleich. Okay, Fragen dazu? Also, kurz nochmal das äußere Produkt eingeführt. Es ist kein Skalar, es ist ein Matrixprodukt, aber es unterscheidet sich halt vom inneren Produkt sehr stark. So, nachdem wir das äußere Produkt haben, kommen wir wieder zu unserem eigentlichen. Das ist also eine Matrix, wie ich Ihnen gerade gezeigt habe. Das ist also der Ausgabevektor, das ist der Eingabevektor, beides zusammen eine Matrix. Und die Hebbsche Regel sagt, bilde die Produkt von zweien, diesen beiden Erregungen, und das addiere zu den vorhandenen Gewichten. Dann damit kriegst du ein neues Gewicht. Damit habe ich iterativ einen Lernalgorithmus gefunden. Das heißt, es ist damit ein algorithmisches Lernen geworden. Ich habe einen Algorithmus zum Lernen. Gut, eine der wichtigsten Regeln, wie gesagt, die Hebbsche Regel. Nun, dazu sollte man, aber auch ist nicht ganz unkritisch, sich angucken. Ist diese Hebbsche Regel direkt folgernd aus diesem Text? Frage an Sie. Oder können Sie sich auch noch eine andere Hebbsche Regel vorstellen, die rauskommt? was sagt der Text eigentlich und was sagt die Regel? Die Frage heißt, ist die Hebbsche Regel, so wie sie da steht, und das ist das, was allgemein in der Literatur als Hebbsche Regel referiert wird, ist die unumstritten? Könnte der Hebb nicht was ganz anderes gemeint haben, als das, was man da so aufschreibt, als seine Regel? So, die Konstruktion muss man sich immer kritisch betrachten, die Leute aufstellen, nicht alles übernehmen, sondern schon, ja? Ja gut, das ist ja eine Aussage für einen Zeitpunkt. Und man kann dann den Zeitpunkt in diskrete Punkte unterteilen, sagen, okay, der Punkt, dann der Punkt, dann der Punkt. Für jeden Punkt sollte dann sowas gelten.
Aber dauerhaft ist eben nicht definiert. Das heißt, wenn jetzt nur zwei Punkte in der Zeit genommen werden und die anderen Punkte überhaupt nicht darauf anwendbar sind, dann ist es ja vielleicht gar nicht dauerhaft.
Wiederholt oder dauerhaft heißt, für den Punkt ist das okay. Für den nächsten Zeitpunkt muss es wieder da sein, sonst wird es nicht addiert. Sonst gibt es kein Anwachsen. Nur wenn es zu dem Zeitpunkt so ein Produkt existiert, was null, ungleich null ist, dann wächst es auch an. Das ist tatsächlich etwas, was diese Regel hier reflektiert. Das hatte ich auch nicht gemeint, also die betrifft auf die Zeit. Ich hatte an etwas anderes gedacht. Was hier steht, ist Anwachsen. Aus meiner Sicht bedeutet das monoton einfach loslaufen. Nun, monoton loslaufen bedeutet für mich monoton wachsend. Jede monoton wachsende Funktion ist damit gemeint. Das bedeutet, an dieser Stelle hat man ein Produkt von beiden. Ich könnte mir aber vorstellen, dass x² mal y ist auch monoton wachsend. Genauso, oder x mal y Quadrat ist auch monoton wachsend. Das heißt also, über diese Funktion wird gar nichts gesagt eigentlich da drin. Da wird nur gesagt, dass es anwächst. Da kann man sich alles Mögliche ausdenken, was an dieser Stelle steht. Also die Hebbsche Regel gibt es eigentlich gar nicht, sondern nur traditionell das, was man sich darunter vorstellt. Aber der Herr Hebb hat es ganz allgemein formuliert, jede andere Regel, die monoton hier eine monotone Funktion vorsieht, ist auch eine Hebbsche Regel. Kein Problem. Entspricht genau diesen Sachen. Gut. Die Bemerkung wollte ich noch loslassen. Und damit kommen wir jetzt zu der eigentlichen Funktion davon. Wir wollten also, nochmal zurück, wozu machen wir das Ganze? Wir wollten das W lernen. Diese einzelnen Gewichte, die hier drin sind, wollten wir irgendwie lernen. Und dazu brauchen wir eine Lernregel. Und jetzt haben wir eine Lernregel, nämlich die Lernregel von Hebb, und die verwenden wir einfach mal an. Und dazu machen wir sowas. Vielleicht kann ich Ihnen das nochmal einfacher an der Tafel motivieren. Um zu lernen, verwenden wir eine Hebbsche Lernregel. Diese spezielle Regel, die da dran stand. Und diese Lernregel sieht so aus, dass wir sagen, das Delta W ist gerade zum Kartenzeitpunkt ist gerade L der Lehrer mal X. Und das ist jetzt die Eingabe. Die Vorgabe und die Eingabe werden assoziativ miteinander verbunden. In unserem Fall können wir sogar ganz allgemein schreiben und sagen, das soll ein Vektor sein, das soll ein Vektor sein. Das ist das äußere Produkt. Das äußere Produkt ist eine Matrix, das heißt, das hier ist schon die Matrix. Und wir sollten das Ganze natürlich machen für das Karte-Muster. So, da ist ja auch ein K dran. Sodass wir sagen können, okay, die Gesamtmatrix hinterher ist gerade die Summe von unseren Einzelmatrizen, die wir gerade lernen. Sodass wir wissen, das hier ist unsere Gewichtsmatrix Und wir lernen sie, indem wir einfach abspeichern. Immer wenn ein Reiz kommt oder eine Reaktion oder andersrum, wenn wir etwas lernen sollen und das dazugehörende Schlüssel kommt, dann assoziieren wir, indem wir sie beide miteinander multiplizieren. Dann kommt eine große Matrix raus und die addieren wir auf die andere drauf, die schon vorhanden ist. Das heißt, da wird einfach was draufgepackt und damit wird der gesamte, das gesamte Gewichtsmatrix wird verändert. Ich zeige Ihnen nochmal ganz konkret die einzelne Form. Wenn ich für jeden einzelnen Gewicht betrachte, WIJ innerhalb der Matrix, ist dieses Delta WIJ, muss aufsummiert werden. Jedes einzelne ist gerade die IT-Komponente vom Lernen, vom Lehrer, mit der J-Komponente von Eingabe und das K-Muster, das hoch soll hier, weil wir eben so viele Indizes haben, habe ich einfach das K nach oben getan. Dann ist aber kein Potenz, sondern ist einfach nur ein Index, der sagt, das ist das K-Muster. Das K-Muster wird dann aufaddiert. Was wir noch dazu haben, ist eine kleine Proportionalitätskonstante, Gamma K. Die ist ganz praktisch, wie wir gleich sehen werden. Wir fangen an mit einem Muster mit allen Null. Das Ganze ist vorher also nichts drin. Und langsam durch den Reiz, der reinkommt und die vorgegebene Reaktion, wird das assoziativ abgespeichert und dieses WIJ wird immer größer und größer, verändert sich. Ausgelesen wird das Ganze, indem man solch einen Schlüssel X, nennen wir ihn mal XR, den Index R oben, anlegt. Und zwar mit Hilfe, indem wir sagen, okay, auslesen geschieht Standardmechanismus. Eingabe der Aktivität, multiplizieren der Aktivität mit den Gewichten, zusammen addieren, was, wie Sie sich erinnern, nichts anderes ist als eine Matrix mal Vektoroperation, lineare Schicht, rauskommt, ein in dem linearen Fall, ohne diese spezielle nichtlineare Funktion zu beachten, nur im linearen Fall. Im linearen Fall kommt eine Aktivität. Wie sieht die aus? Nun, die sieht aus allen Fällen so aus, dass wir das Ding hier mal nehmen. Das hier, Sie erinnern sich, das war ein L mal XT, also die entsprechende transponierte Version, das äußere Produkt von beiden und das Ganze als Summe vorhanden. So, da können wir eines der Summanden rausziehen, nämlich den mit dem XR. Dieses mit dem XR ziehen wir raus und sagen, wir hatten ja mit R multipliziert alles. Das heißt, das Ding hier wird rausgezogen. Augenblick. Ja. Das hier war der Term hier drin. Alles wird mit XR multipliziert. Da wird ein Term mit XR multipliziert rausgezogen. Alle anderen Terme, wo K ungleich R ist, bleiben drin. Sind aber trotzdem mit XR multipliziert. Und jetzt sieht es so aus. Das ist jetzt eine entscheidende Überlegung. Angenommen, das Ganze hier ist 0, dann bleibt nur noch das übrig. Und angenommen, das hier mal dem xr², Skalarprodukt von den beiden hier, ist diese Größe davon ist identisch mit 1 durch dieses Gamma ist gerade 1 durch das Skalarprodukt. Dann wird das mal dem, gibt eine 1 und es bleibt nur noch LR übrig. Mit der Überlegung folgern wir, wenn das Ganze 0 ist und die Proportionalitätskonstante geschickt gewählt ist, sodass sie gerade 1 durch die Aktivität von dem ist, dann lesen wir bei Eingabe von XR LR auch wirklich raus. Das, was wir abgespeichern wollten, kriegen wir auch wieder raus. Das ist die allgemeine Formel. Die Voraussetzung ist, dass das hier 0 ist. Wann ist das 0? Nun, das ist genau dann 0, wenn bei jedem einzelnen Term das mal dem 0 ist. Das ist genau dann Null, wenn die Dinger senkrecht aufeinander stehen. Mit anderen Worten, wir können nur das ohne Probleme abspeichern, was orthogonal zueinander ist. Alle Muster x müssen also orthogonal sein. Wenn sie orthogonal sind, dann wird dieser Term hier Null. Dieser Term hier, den nennen wir mal sogenanntes Übersprechen. Übersprechen, die Bezeichnung kommt aus der Telefonie. Da gibt es in alten Zeiten analoge Telefonleitungen, die alle parallel laufen, in einem Kabel. Und wenn man früher telefoniert hat, hat man ab und zu mal in Gesprächspausen so ganz leise Stimmen von anderen Leuten gehört. Das waren die Signale, die von einem Kabel zum anderen rübergegangen sind über parasitäre Kapazitäten. Und das, was man da gehört hat, das wurde von den Telefontechnikern in ihrem Jargon als Übersprechen bezeichnet. Und genau sowas haben wir auch. Diese Art von Eingaben kommen mit denen hier in Kontakt. Und wenn die nicht orthogonal sind, dann gibt es hier eine Aktivität, die das Originalsignal noch überlagert. Wenn die zu groß ist, können wir gar nichts mehr davon sehen. Ist sie klein genug, dann ist es okay. Haben wir welche, wenn die Dinger ungleich nicht orthogonal sind, dann müssen wir bei solchen nicht orthogonalen Mustern zu Schwellwerten greifen, zu unserer nichtlinearen Ausgabefunktion. Da ist das hier nicht mehr y gleich z, sondern y ist s von z. Und das unterdrücken. Und damit, wenn wir das unterdrückt haben, kommt dann wieder tatsächlich dieses L raus, das wir haben. Das ist sozusagen mit vielen Worten umschrieben, was sich hinter diesen Formeln hier so etwas verbirgt. Gibt es Fragen dazu? Ich vermute, Sie sind erstmal zugetextet. Dann mache ich einfach mal ein kleines Beispiel. Ich möchte Ihnen zeigen, dass das, was ich gerade behauptet habe, tatsächlich auch stimmt. An einem Beispiel. Ganz einfaches Beispiel, mal durchgenommen. Also, wir haben zwei Muster. Das ist einfach mal 3 und 1 und x2 sei gerade mal 2 und minus 6. So, wir möchten dazu assoziativ lernen, L1, 1, 0, L2, 0, 1. So, das sind die Muster, die Schlüssel und das sollte assoziativ dazu gelernt werden. Was machen wir? Nun, wir müssen unsere Gammas noch vorgeben. Gamma 1 ist 1 durch das Ganze zum Quadrat, ist also gerade 1 durch 10. Gamma 2 ist demnach gerade, was ist Gamma 2?
40.
Bitte?
1 durch 40.
Exakt. Danke. Okay, wie war unsere Formel? Wj ist gerade Summe Gamma K Ri K mal Xj K. So. Das heißt, wir können einfach mal das Ganze anwenden. Wie ist unsere Matrix? Nun, wir haben W ist gerade gleich L1 mal x1 transponiert plus L2 mal x2 transponiert. Und was ist das? Nun, wir haben L1 war 1, 0 mal x1, 3, 1. Und das andere war 0, 1 mal 2 minus 6. So, was ist das? Das ist 3 mal 1 ist 3, 3 mal 0 ist 0, 1 mal 1 ist 1, 1 mal 0 ist 0. Plus 2 mal 0 ist 0 und das ist 2 und das ist 0 minus 6. So. Das heißt, wir kriegen hinterher raus, 3, 1, 2, minus 6. Das ist unsere Matrix W. Und an die können wir jetzt mal unsere Anforderungen stellen, das auslesen. Angenommen, wir wollen mal x1 auslesen. Dann multiplizieren wir einfach mal x1. x1 war 3, 1. So. Und das können wir einfach mal auslesen. Das mal dem. Das sind also gerade 3. Das sind 3 mal 3 sind 9, mal 1, das sind also 10. Und dann kommen wir hier runter, eine 1, 3 mal sind 6, 6 und 1 mal minus 6 ist minus 6, sind also 0. So, das Ganze wird mit Gamma multipliziert, Gamma 1 ist 1 Zehntel. Also gerade 1, 0. In anderen Worten, das Auslesen von der Matrix W durch unser Muster X1 gibt gerade L1 raus. Genau das, was ich Ihnen vorher sozusagen mathematisch angemalt habe, ist ganz konkret mit Zahlen, kommt auch wirklich so raus. Schön, dass es so rauskommt, sonst hätten wir in unserer Mathematik Probleme gehabt. Aber wie auch immer. Also Sie sehen, ich kann einfach solche Muster und die Vorgaben miteinander assoziativ verknüpfen mit der Lebschen Lernregel. Zusammen das Ganze addieren, bekomme eine Matrix raus. Und diese Matrix enthält alles drin. Alles, was überhaupt gelernt worden ist. Und man kann dann fragen, kann man da beliebig viel reinpacken? Nee, aber bis zu einer gewissen Grenze kann man eine Menge reinpacken. Und es gibt so einen Satz, der mal für eine spezielle binäre Matrix bewiesen worden ist, besagt, dass man ungefähr 60% der Kapazität eines normalen Speichers kriegt man mit Assoziativspeichern hin. Der Unterschied liegt darin, dass es die Assoziativspeicher noch bessere Eigenschaften hat als der normale Speicher. Und welche, die gucken wir uns gleich an. Aber er ist fast so effizient wie der normale Speicher. Und funktioniert, soweit Sie sehen können. Funktioniert er auch mit dem anderen? Wir haben hier eine Matrix angenommen, auslesen von x2. Wie sieht es da aus? Funktioniert es da auch? Schreiben Sie es mal auf. Funktioniert es auch für x2? Dieselbe Matrix W. Auslesen, assoziativ auslesen von mit dem Schlüssel x2. Sie haben es alle probiert. Was kriegen Sie raus? X2 war 2 minus 6. Nun, was Sie rauskriegen, ist tatsächlich, wenn Sie das mit dem multiplizieren, an dieser Stelle oben wieder das Gleiche. Und hier eine 0. Und hier kriegen Sie 6 mal 6 ist 36 plus 4, 40. Mal 1 durch 40 gibt gerade 0, 1. L2. Sie kriegen tatsächlich auch L2 raus. Das heißt also, rein rechnerisch funktioniert das Ding. Wir können was reinstecken, kriegen die richtigen Sachen raus, die wir raushaben wollten. Also diese Hebbsche Lernregel scheint zu funktionieren dabei. Der Trick dabei ist, warum es funktioniert, die Tatsache, dass diese beiden x hier nicht ganz zufällig gewählt sind. Sie können nämlich ausrechnen und mal gucken und Sie werden sehen, dass gerade x1 mal x2 in diesem Fall transponiert, dass die transponierten waren hier so, dass das hier gerade 0 gibt. In anderen Worten, die Dinge sind orthogonal. Wenn sie nicht orthogonal wären, dann hätten wir massive Probleme. Dann müssen wir schon mit Schwellwerten arbeiten und sowas, aber das haben wir im Augenblick nicht. Für den simplen Demo-Fall hier orthogonale Vektoren reingegeben und Sie kriegen wunderbar die entsprechenden Ergebnisse raus. Ja.
Wodurch wussten wir am Anfang, dass da dann 1 durch 40 oder auch das 1 durch 10?
Gute Frage. Kann die jemand beantworten? Ja. Ja, ich zeige es nochmal, die Formel. An dieser Stelle hier, wenn das hier weg ist, weil die alle orthogonal sind, fällt das weg. Dann haben wir nur noch das da stehen. Dieser ganze Ausdruck muss gerade das hier ergeben. Wie kriegen wir das hin, dass das Skalarprodukt von sich selbst, also nur der Vektor zum Quadrat, mal einem Gamma gleich 1 ist? Wie kriegt man es hin? Indem man einfach die Größe so wählt, dass das 1 durch dieses Quadrat ist. 1 durch die Länge des Vektors. Und das haben wir gerade gemacht. An dieser Stelle hier, der Vektor ist das, die Länge davon ist gerade, wenn man den miteinander multipliziert, 3 mal 3 plus 1 mal 1 sind gerade 10, also haben wir 1 durch 10 gewählt. Und für das hier das Gleiche, der ist gerade entsprechend in der Quadratstelle ist gerade 40 lang. Von daher passt es auch sehr gut und wir kriegen dann hier mit dem 1,40 nicht zufälligerweise kommt dann hier 1 raus. Das hat man genauso schon vorher gewählt. Okay, weitere Fragen? Keine weiteren Fragen? Dann gucken wir uns doch einfach mal an, was man damit anstellen kann. Das Erste, was ich Ihnen zeigen möchte, ist, dass die Implementierung von sowas relativ harmlos ist. Das ist jetzt ein Pseudocode davon. Sie können auch gerne in Form von Java oder Python oder sonst was schreiben, aber im Prinzip kommen Sie immer auf das Gleiche raus. Was Sie machen müssen, ist von assoziativen Speicher, Sie müssen sich Felder definieren, wo das Ganze gespeichert wird, möglichst als Vektor. Das Ding hier sind auch Vektoren und das hier ist dann ein doppelter. Das ist jetzt eine Matrix, wie Sie sehen können, MAN-Matrix. Sie müssen also die Anzahl der Ausgaben nicht identisch wählen mit der Anzahl der Eingaben. Und Sie können also wenige Dinge lernen, beispielsweise drei Objekte und anhand von einem Eingabevektor von vielleicht 20 oder sowas. Das ist ganz egal. Das ist M und N sind nicht identisch. Ja, und dann haben Sie hier eine Lernrate, das fängt also an. Das ist einfach mal so gewählt worden, aber Vorsicht, wir können es ja besser bestimmen. Wir initialisieren die Gewichte mit 0, dann speichern wir den Muster und lesen das aus. Und wenn man das mal genauer anguckt, was das Ganze bedeutet. Speichern heißt, wir lesen mal die Daten irgendwie ein, entweder per Hand eingetippt oder auf einer Datei. Und dann in der Doppelschleife wenden wir die Hebbsche Lernregel an. Li xj multipliziert und das Gamma noch dazu. Und wir können entweder für jedes das Quadrat von diesem Ding hier vorher ermitteln und damit Gamma multiplizieren. Oder aber wir können auch, wie bei dem, einen festen Wert wählen. Das kann man auch machen. Da kriegt man zwar nicht exakte Werte hin hinterher, aber wenn man mit Schwellwerten arbeitet, ist das nicht mehr so problematisch. Warum? Nun, Die wenigsten X sind orthogonal zueinander. Oft hat man Muster, die nicht orthogonal sind, die überschneiden sich. Dann braucht man eh einen Schwellwert. Und da kann man dann, braucht man nicht mehr ein exaktes Gamma zu wählen, da kann man auch ein leicht anderes wählen. Aber okay. Wie sieht es aus mit dem Auslesen? Das geht ganz einfach. Da wird einfach nur für jedes Neuron die Ausgabe bestimmt und die wird mit einer nichtlinearen Ausgabefunktion des S. Den Code für S kennen wir schon und die gewichtete Summe Z, die kennen wir auch, den Code, den haben wir auch schon gehabt. Also die Codes haben wir alle, brauchen wir noch den dazu packen, so können wir sowohl das Einlesen als auch das Auslesen von diesen Mustern ganz einfach aufschreiben. Also viel Code ist es nicht, was man da schreiben muss, um so einen Assoziativspeicher zu implementieren. Fragen dazu?
Heißt das dann, dass eigentlich, was im Array drin steht, eigentlich schon Attribute sind, oder?
Pardon, das, was im
Array? Also beispielsweise, Sie haben ja jetzt, stehen das beispielsweise, der zweite Streifen, mit der dann modifiziert mit RI, also das heißt, im Endeffekt ein Array anstelle I steht, aber anstelle I ist noch und eigentlich steht dann eigentlich mehr Vektor drin. Also theoretisch dann in unserem Fall von Beispiel.
In L ist ein Vektor und LI ist eine Komponente des Vektors. Die Komponente. Okay, und das ist die J-Komponente von X. Wir müssen ja diskret machen. So richtige Matrixmultiplikation geht zwar in MATLAB, aber in normalen Programmiersprachen ist das nicht so drin. Gut, also was ich zeigen wollte, ist, dass der eigentliche Code von solchen Modellen sehr, sehr einfach ist. Die können Sie fast in Hardware implementieren, weil es so einfach ist. Also keine große Geschichte, keine großen Programme. Das meiste an solchen Programmen sind immer nur sowas wie Read-Pattern-File. Das heißt also, solche Muster zu erzeugen oder sie einzulesen, sie hübsch darzustellen in Bildform, das macht die Arbeit. Aber das echte Modell, das ist sehr klein, sehr kurz. Das kann man ganz schnell selbst hinschreiben. Gut, das war der Code von so einem Assoziativspeichern. Jetzt möchte ich Ihnen ein bisschen was darüber zeigen, wie die Dinger funktionieren, was man davon erwarten kann, welche Modi die haben. Es gibt zwei verschiedene Modi, so einen heteroassoziativen Speicher und einen autoassoziativen Speicher. Gucken wir uns erstmal den heteroassoziativen Speicher an. Sie erinnern sich, es gab einen Schlüssel, eine Eingabe und es gab eine Lehrervorgabe L. Und beide wurden miteinander verknüpft in Form von dieser Gewichtsmatrix und die führte dann, wenn man etwas reingegeben hat, einen Schlüssel X reingegeben hat, zu einer Assoziation, das was vorher gespeichert war, nämlich das L. Das ist ein heteroassoziativer Speicher, wo der Schlüssel nicht identisch ist mit der Lehrervorgabe. Man kann aber auch das Ganze ein bisschen kurzschließen und sagen, der Schlüssel ist gleich der Lehrervorgabe. Das heißt, X wird zu X assoziiert. Das gibt dann einen autoassoziativen Speicher. Autoassoziativen Speicher, da kommt dann das raus, was man reingegeben hat. Frage, wozu braucht man sowas? Autoassoziativen Speicher. Fällt Ihnen wahrscheinlich nicht genau ein. Der hat ganz besondere Eigenschaften, so ein autoassoziativer Speicher. Und das ist das, was auch tatsächlich in unserem Gehirn so passiert. Fast alle Nervenenden laufen irgendwo wieder rückbezüglich. Wir sind also eigentlich um einen Faktor 10 oder 100-fach mehrfach innen verdrahtet, als das noch was nach außen reingeht und rausgeht. Also unser Gehirn ist eher ein kurzgeschlossenes Ding. Wozu ist das kurzgeschlossen? Wozu gibt es so einen autoassoziativen Speicher? Da möchte ich Ihnen ein Beispiel zeigen. Beispiel. Wir haben drei gespeicherte orthogonale Muster. Das, das, das. Das ist orthogonal. Das hier sind die entsprechenden binären Vektoren dazu, Sie können mal ein Skalarprodukt von denen bilden und Sie werden sehen, da kommt immer 0 raus. Das kann man sich auch so überlegen, dass man sagt, ich nehme das Ding und lege es über das Muster und da, wo überall schwarz über schwarz kommt, das wird multipliziert und addiert. Und da, wo nicht schwarz auf schwarz kommt, weiß auf weiß oder weiß auf schwarz, da passiert gar nichts, das ist immer 0. So, und damit habe ich hier drei Muster, die kann ich abspeichern. Und dann kann ich diese Muster reingeben. Ich gebe mal drei Muster auch zusätzlich noch rein. Die Frage ist, wie wird der Speicher reagieren? Was kommt da raus an Muster, wenn ich sowas reingebe? Diese drei Stück. Nun, gucken wir uns mal an, wie das genau funktioniert. Ich habe Ihnen ja vorhin schon gezeigt, wie man so einen Speicher direkt auslesen kann. Das mache ich jetzt mal mit solchen schönen visualisierten Geschichten. Die Ausgabe bei solchen Mustern fragt sich, wie rechne ich die aus? Nun, ich nehme die Formel, die wir haben, die ist von 1 bis 3. Das hatten wir. Das sind gerade drei Produkte hier, die da als also eine Dreiersumme, die diese Matrix bildet. Wenn ich die Ausgabe wähle, dann gebe ich hier was rein, ein unbekanntes x, multipliziere das mit dem Ganzen. Was bedeutet das? Ich multipliziere dieses x mit diesen drei Gliedern. Die kann ich neu zusammenfassen, was ich Ihnen vorhin mal kurz gesagt hatte. Statt einem äußeren Produkt ist das plötzlich ein inneres Produkt. Ich habe ein inneres Produkt von dem, inneres Produkt von dem und von dem. Und mit diesem, was da rauskommt, da wird das zusammen addiert. Da kann ich mir überlegen, was kommt da eigentlich raus? Nun, das sind meine drei Eingaben. Meine gespeicherten Muster x1, x2, x3, die hier gespeichert sind. Die multipliziere ich jetzt mit diesem Testmuster. Beispielsweise Testmuster 1. Testmuster 1 gibt, ich muss ja eine Summe von 3 bilden. Testmuster 1, das hier mal diese Nummer 1, gibt 0. Ja? x1 mal das Skalarprodukt gibt 0. Beim zweiten, das hier mit dem multipliziert, das sind diese beiden Karos identisch. Da haben wir also zwei Punkte. Da haben wir eine 2. Das hier ist also eine 2. Und beim dritten haben wir das mit dem hier. An dieser Stelle gibt wieder 0. Mit anderen Worten, wir haben eine Summe von 1 mal 0, 2 mal 2, 3 mal 0. Wir kriegen also raus als Muster genau die 2. Das Ding hier kriegen wir raus. Wenn wir das reingeben, kriegen wir das raus. Alle anderen Übersprechen fallen weg. Das wären 0. Was habe ich damit gemacht? Nun, was ich gemacht habe, ist, ich gebe ein Muster rein, was weniger enthält als das hier und bekomme das vollständige Muster wieder raus. Das Ding ist also assoziativ ergänzend. Ich habe autoassoziativ vorher alles abgespeichert, Lehrer und Eingabe waren identisch und bekomme beim Eingeben rein eine Ergänzung, wenn ich es nicht vollständig reingebe. Autoassoziative Ergänzung. Das heißt, das Ding weiß, was eigentlich gemeint war, obwohl es unvollständig reingegeben wurde. So etwas Ähnliches kann ich machen bei Testmuster Nummer 2. Ich gebe hier, Sie sehen, sozusagen das hier kommt raus für die ganzen. Ich gebe das rein. Ich gebe das ein, das Ding da mit, ich gebe nochmal zurück, das hier mit diesem multipliziert, das ist erstmal 0, denn das ist gerade in diesem Bereich. Das mit diesem multipliziert, da haben wir auch ein 0. Und beim dritten ist es gerade hier drin, haben wir aber drei Stück übereinander gegeben, nämlich diese drei. Das hier gibt mit dem 0. Interessanterweise haben wir hier eine 3. Das heißt, das dritte kommt raus. Und das bedeutet, dass wir dieses Muster wieder rausbekommen. Das wurde nicht nur ergänzt, es wurde korrigiert. Eins, was an dieser Stelle zu viel war, wurde weggelassen und das, was hier nicht da war, wurde dazugefügt. Das heißt, wir haben sogar eine autoassoziative Korrektur des Musters. Das Muster, was am ähnlichsten war, wird aufgerufen und das kommt raus und nicht das, was ich reingegeben habe. Im dritten Fall kommen wir in einen Grenzbereich. Wenn wir nämlich das Ding mit diesem hier multiplizieren, da haben wir eine Übereinstimmung. Mit diesem hier haben wir eine Übereinstimmung, mit diesem hier haben wir auch eine Übereinstimmung. Das heißt, jeweils mit 1 multipliziert, alle drei Muster überlagern sich und damit ist kein Muster vorhanden. Oder wenn wir alle drei überlagern, das gibt ein Muster, was es vorher gar nicht gab, aber nicht besonders stark. Also hier haben wir Stärke 2, Stärke 3 und hier haben wir Stärke 1 alles. Also ein schwaches Muster, was für sich für nichts entscheiden kann. Im Grenzbereich. Das heißt, dass wir sehen, diese Art von assoziativen, autoassoziativen Speichern haben also bestimmte Funktionen. Die Funktion besteht darin, dass man autoassoziativ sowohl Ergänzungen vornehmen lassen kann, als auch Korrekturen vornehmen lassen kann, aber eine Grenze hat. Sobald sich die Eingabe kaum noch mehr unterscheidet von allen anderen, was drin ist, dann gibt es Bereiche, die unbekannt sind. Und dann muss man, um das auszuschließen, eine Dynamik reinschalten, die alles, was zu schwach ist, einfach wegnimmt. Ja? In der ersten, wo, hier?
Bei der dritten Grafik.
Ja, hier.
Erste Zeile,
zweite Spalte, die hier. Überlegen wir uns mal. Das war hier so ein Dings, so ein Dreier. Tack, tack, tack. Das hier ist alles 0, 0 und hier ist eine einzige 1. Und dann hier ist wieder dieses hier. Also wenn man das mit dem hier macht, ist es gerade hier eine 1, alles andere ist 0. Das mit dem modifiziert. Weil das wird mit dem multipliziert, das mit dem, das mit dem und so weiter. Sodass da überall Nullen rauskommen, bis auf diese, wo die drei vorhanden sind. Und da ist nur das hier übereinstimmend. Das heißt, wir haben gerade mal von dem ersten eine einzige Eins. So. Und bei den anderen ist es auch immer eine einzige Eins von diesem Muster. Das heißt, wir addieren diese Muster übereinander, jeweils mit 1. Jetzt gucken wir mal, ob ich keinen Fehler gemacht habe dabei. Das Ding hier, Sie meinen, dass das hier eigentlich 1 sein muss. Das hier ist 1, das hier ist 1. Bis hierhin. Okay, die Frage ist, ja, und das kommt von diesem hier. Hier müsste eine 1 stehen. Exakt. Sie haben gut aufgepasst. Ja, das habe ich übersehen, das geht ja hier rum. Und dieses hier ist auch grau mit einer 1. Genau, okay. Danke. Andere Fragen, Bemerkungen? Gut. Dann möchte ich Ihnen eine kurze, um klarzumachen, was für ein Grenzbereich bedeutet, ein kurzes Experiment vorstellen, was jemand gemacht hat mit einem dynamischen System, was solche Sachen unterdrückt, weil sie zu schwach sind. Das ist das von Wilwacher. Der hat einfach mal Buchstaben kodiert in Form von solchen Matrizen. Das A beispielsweise ist gerade das Ding hier. Einfach das hier 0, 0, 0, 0 hintereinander gehängt. Das waren 1, dann kommen wieder 0 und so weiter. Alle Zeilen hintereinander gehängt zu einem einzigen Vektor. Damit hat man einen Vektor A, XA. So genauso kodiert ein Vektor XB, C, D, E, F, G, H. Okay, das Ganze in einen autoassoziativen Speicher eingesetzt, abgespeichert nach den Regeln und dann geguckt, was kommt eigentlich raus. Wir sehen, das ist die erste Zeile, zweite Zeile, dritte Zeile und so weiter. Was kommt eigentlich raus, wenn man ein A reinpackt, aber ein Stückchen vom A, nicht das vollständige A. Also Thema autoassoziative Ergänzung. Nun, bei ihm war T0, so T0 ist nur das eingegeben worden in die Matrix und das Ganze wurde dann autoassoziativ zurückgeführt. Und tatsächlich gibt das, was am Ausgang ist, gibt das eine entsprechende Ausgabe. Die Ausgabe wird wieder zurückgeführt. Das wird weiterhin rangehalten und langsam evaluiert sich die vollständige assoziative Ergänzung nach wenigen Zeitschritten bis zum vollständigen A. Also so einen rückgekoppelten autoassoziativen Speicher. Er schafft es, unvollständige Dinge zu ergänzen. Und bei einem unvollständigen G, das, schafft er es ebenfalls, hier wird der Reiz gestoppt, das aber reicht aus, um diesen Zustand zu erreichen von dem G. Ich kann also durch kurze assoziative Eingaben das System dazu bringen, die vollständige Assoziation rauszugeben. Und damit habe ich natürlich eine Möglichkeit, die ich sonst bei einem normalen Assoziativspeicher oder bei einem sogar Standardspeicher aus der Computertechnik nicht habe. Normale Speicher ergänzen nichts. Wenn Sie da Schrott reingeben, kriegen Sie Schrott raus. Da kommt nichts Sinnvolles raus. Dieses hier schafft es zu filtern und konkret mehr auf das zu referieren, was auch wirklich mal sich gemerkt worden ist. Ich möchte Ihnen zum Abschluss von diesem Thema zeigen, was das bedeutet. Das ist von Cohon 1977, also schon vor etlicher Zeit mal gemacht, autoassoziativer Speicher. Der hat verschiedene Leute aufgenommen und Grauwerte sind das in Pixelform. Und diese Leute sind Mitarbeiter von ihm aus dem Labor. 100 Prototypen, die hat er entsprechend orthogonalisiert. Da gibt es so mathematische Orthogonalisierungsverfahren, Gramsche Orthogonalisierungsverfahren, sodass Vektoren rauskommen als Repräsentanten, die orthogonal zueinander sind. Das erklärt auch, warum er Folgendes rausbekommt. Angenommen nun, er gibt einfach hier ein Stückchen davon raus. Rein. Das heißt, er sagt, liebes System, das hier sind ein paar Daten von dem Mitarbeiter. Wer ist das? Dann ergänzt das System autoassoziativ den Teil, der gefehlt hat. Automatisch. Das heißt, das System kann das Gesamtmuster wieder rausgeben. Nach dem, was wir vorher uns überlegt haben, ist es eigentlich ganz normal, nichts Besonderes. Verblüffend ist es trotzdem. Das System kann also irgendwelche Gesichter, die nur stückhaft reingeben, ergänzend zu den echten Gesichtern. Es kann aber noch mehr. Es kann nicht nur ergänzen, es kann auch korrigieren. Beispiel, das hier ist ein Gesicht, mit total verrauscht, reingegeben. Nun, ergänzt kommt genau dieses Gesicht raus. Störungen werden weggefiltert. Die Teile, die übereinstimmen damit, reichen aus, um das ursprüngliche Muster wieder rauszugeben. Das ist sozusagen eine Erklärung, wieso wir gestörte Dinge relativ gut wegstecken können und bis zu einem gewissen Grad es schaffen, auch Dinge wiederzuerkennen, die ein bisschen anders aussehen, die stark gestört sind, in der Dunkelheit und so weiter und so fort. Von immerhin, das waren jetzt Ergänzungen und Korrekturen von Störungen von über 100 Mitarbeitern, die abgespeichert waren, also 100 verschiedene Fotos. Und da wurden die richtigen rausgepickt, beziehungsweise richtig ergänzt. Ups, pardon. Gut. Gibt es Fragen dazu? Ja.
Was ist denn, wenn so ein kleines sozusagen verschoben ist zum Gesamt?
Wenn das Ganze ein bisschen verschoben ist. Sie haben genau die Finger in die Wunde gelegt. Das ist ein sehr großes Problem. Sobald Sie die Muster ein bisschen shiften, im Zweifelsfall um ein einziges Pixel, das hat man ja gesehen hier, wenn ich mal noch zurückgebe, zu diesem hier. Wenn Sie diese Dinge hier um ein einziges Pixel shiften, kommt was ganz anderes raus, weil das Produkt natürlich ganz anders sein wird. Das heißt, alle Assoziativspeicher sind extrem empfindlich in Bezug auf Verschiebung. Damit trotzdem noch in der Praxis was Sinnvolles rauskommt, muss man deshalb die Verschiebung kompensieren. Und eine Idee ist, dass wenn Sie Objekte wiedererkennen wollen und Sie rechnen mit einer Verschiebung, dann nehmen Sie einfach das Objekt und nehmen davon den Schwerpunkt. Man kann von einem Bild einen Schwerpunkt bilden, rein von der Intensität her, so eine Art Erwartungswert. Und den Schwerpunkt nehmen Sie und dann zentrieren Sie ihn oder vergleichen ihn mit allen anderen Bildern, die Sie hier haben, mit allen anderen Objekten und justieren Sie auch auf den Schwerpunkt. Und dann haben Sie die Verschiebung ein bisschen weg. Das heißt, Sie normieren die ganzen Objekte vorher, bevor Sie anfangen zu vergleichen. Würden Sie das nicht tun, hätten Sie genau dieses Problem, was Sie angesprochen haben. Weitere Fragen? Weitere kluge Bemerkungen? Alles klar? Erstaunliche Leistung, wenn man sie zum ersten Mal sieht und sagt, hoppla, gar nicht so schlecht, das System. Zum Glück ist es so, dass wenn das alles von Videokameras, das tägliche Leben aufgenommen wird, dass wir da nicht so schnell identifiziert werden können. Weil in der Praxis so eine Identifikation, angefangen von den Problemen des Shiftens bis hin zu verschiedenen anderen Dingen, Skalierungsinvarianz, Deformationsinvarianz, das ist alles bei dem einfachen Assoziativspeicher nicht drin. Das kann er nicht. Das heißt, wenn man den verwendet, um andere Leute zu identifizieren, dann wird man nicht so furchtbar viel Erfolg haben, wenn man nicht jede Menge Vorarbeiten noch leistet. Also die Gesichter rauspickt, sie schön groß macht, genau normiert, zentriert und dann erst vergleicht. Dann möglichst noch die Beleuchtung korrigiert und so weiter und so fort. Also da sind kompliziertere Systeme notwendig, die es aber inzwischen auch schon gibt, muss man fairerweise sagen. Aber das waren die Anfänge 1977. Erstmal verblüffend, was das Ding alles kann. Gut, das ist eine Form von Lernen. Damit haben wir gesehen, es geht, und zwar verblüffend, mit solchen Assoziativspeichern. Autoassoziativspeichern haben besondere Eigenschaften, aber generell Assoziativspeicher haben eine Form von Lernen, assoziatives Lernen. Das ist aber nicht alles. Wir können noch ganz andere Sachen lernen und das ist sehr interessant. Wird wesentlich mehr benutzt, nämlich wir können auch klassifizieren mit solchen neuronalen Netzen. Klassifizieren, wie funktioniert das? Nun, letzte Viertelstunde möchte ich Ihnen etwas über Klassifikationen erzählen, speziell lineare Klassifikation. Eine Klasse, was ist das? Nun, wenn wir so Arten haben oder beispielsweise wie ein Buchstabe A, dann ist es egal, ob wir den Buchstaben groß schreiben, klein schreiben, ob wir ihn schräg machen oder verschiedene Sorten von Fonts nehmen. Wir erkennen immer wieder ein A. Woher kommt das? Was ist das Typische daran? Oder wie können wir klassifizieren überhaupt? Warum sagen wir, das ist ein Tisch? Und irgendeinen beliebigen Tisch, der reingetragen wird, den wir noch nie gesehen haben, sagen, jawohl, das ist auch ein Tisch. Wie kommen wir dazu, zu sagen, dieses Objekt gehört zur Klasse Tisch? Was sind denn Ihre Vorstellungen davon? Wie würden Sie ein System implementieren, was klassifizieren kann? Hängt sicher davon ab, was Sie schon über Klassifikation wissen, aber so ganz naiv mal rangehen. Wie würden Sie das machen? Ja. Merkmale festlegen, zum Objekt gehören. Das ist schon mal ein wichtiger Hinweis. Gibt es noch andere Ideen? Ja? Prototypen haben. Ja. Wie kriege ich den Prototyp? Irgendwo mal auszeichnen. Da, Sie sagen schon, gelernt zu haben. Da komme ich auf die Folien, die historisch ganz interessant sind. Eigentlich, ganz naiv gesehen, mit Plato hat das angefangen, hat er gesagt, oh, alles, was wir auf der Welt sehen, das ist angeboren, das sind die angeborenen Ideen. Und seine Idee war, nun, die Seele kommt ja irgendwo her und geht irgendwo hin, und da, wo sie herkommt, gab es das schon. Und da ist das in reinst Form vorhanden, sozusagen. Im Himmel gibt es alle den Tisch, den Stuhl und die Pflanze. Und das hat die Seele mal gesehen. Daran erinnerte sie sich hier auf der Erde noch ein bisschen. Und sagt, oh ja, das war ja sowas. So und das ist ein Tisch. Das war seine Idee davon. Er hat so eine Höhlenmetapher dazu. Und zwar sagte er, genauso wie wenn man in einer Höhle ist, ein Eremit in der Höhle, die Sonne scheint rein an der Wand und im Sonnenlicht stehen beispielsweise ein paar Pflanzen, dann sieht er einen Schattenriss an der Höhlenwand. Sagt, oh, das ist eine, nehmen wir mal eine Glockenblume oder sowas. Das heißt, oder da Leute sind da und das ist der Schattenriss der Leute. Und genauso wie dieser Schattenriss nur ein Teil der Wahrheit ist, nur ein sehr Abklatsch der Wahrheit, meint er, genauso ist der Unterschied zwischen dem, was wir hier sehen auf der Erde und was diese Seele in Reinstform mal gesehen hat, aufzufassen. Das ist eine Höhlenmetapher. Im Unterschied dazu gab es einen Umbruch im Griechenland, dann kam der Aristoteles, der hatte wesentlich modernere Ansichten und der sagte, die Ideen sind nicht angeboren, sie sind erworben worden. Zuerst werden die Dinge mit den Sinnen erfasst und dann wird die Idee dazu entwickelt und nicht die Idee existiert und danach sieht man sie irgendwann mal. Und das ist die eigentliche Logik oder die eigentliche Geschichte, wie man klassifizieren kann, was heutzutage ein Klassenbegriff ausmacht. Das ist sozusagen die moderne Version davon. Ich möchte das mal Beispiel zeigen. Das sind zwei verschiedene Klassen von Pflanzen. Die Iris setosa, Iris viginica, kann man unterscheiden in der Biologie an diesen Größen von diesen Blütenblättern. Das sind die äußeren und da gibt es noch die inneren. Die kann man entsprechend abmessen und sagen, diese typische Art von Klassen kann man unterscheiden. Wir können das sofort. Jeder Biologe sieht das sofort. Aber woran sieht er das? Und wenn man ihn fragt, würde er sagen, naja, also die Farbe ist anders und dann da sind so noch ein paar Gelbsachen drin. Aber wichtig ist auch die Form dieser Blätter und so weiter und so fort. Mit anderen Worten, wir können versuchen, eine Klassifizierung aufzustellen aufgrund äußerer Merkmale. Das, was Sie gesagt haben. Das also der moderne Begriff sagt, wir teilen alle Objekte mit Merkmalen ein, wir beschreiben sie. Ein Mensch kann man beschreiben, beispielsweise mit groß, braune Augen, dunkle Haare und so weiter, qualitativ. Wir können aber auch quantitativ machen. Quantitativ heißt Größe 1,80, Augenfarbe Nummer 2, Haarfarbe Nummer 7 und so weiter. Wir können also quantitativ etwas einsetzen und sagen, die Idee ist gerade, beispielsweise ein Mensch, ein typischer Mensch ist gerade charakterisiert durch ganz bestimmte einzelne Dinge. Das nennt sich dann der Klassenprototyp, von dem Sie gesprochen hatten. In anderen Worten, wir charakterisieren Objekte oder Subjekte, wie auch immer, durch ihre Eigenschaften. Und das ist etwas, was typisch ist. Das heißt, der Mensch wird nicht ersetzt durch diese Merkmale, sondern wird beschrieben durch die Merkmale. Und alle Aussagen über den Menschen, die aufgrund dieser Merkmale getroffen werden, haben nichts mit den Menschen zu tun, sondern nur mit den Merkmalen. Wir müssen also immer unterscheiden, dass wir den Menschen nicht mit seinem Abbild verwechseln und dann Aussagen machen über einen Menschen, obwohl nur die Merkmale zu sehen sind. Okay, jetzt für unsere Klassifizierung, was heißt das? Wir nehmen also so ein Blütenblatt zum Beispiel und sagen, es ist so und so viel breit, es ist so und so viel hoch. Und die Breite und die Höhe fassen wir zusammen zu einem Vektor x. Das heißt, wir bilden einen Tupel von Merkmalen. Hier ist es Breite und Höhe, zwei Stück. Beim Menschen kann man noch mehr packen, wie auch immer. Möglichst quantitative Merkmale. Wir müssen alles quantitativ machen, weil wir rechnen wollen. Gut, das heißt, wir können alle Pflanzen, die wir haben, mal durch einen Punkt anzeigen, zwischen Höhe und Breite. Ein Punkt ist gerade ein Blütenblatt. Und alle Pflanzen, die wir finden, tragen wir Punkte ein. Und diese Punkte kann man sagen, okay, aufgrund meiner Klassifikation weiß ich bereits, das ist das, diese Sorte, die male ich mal viereckig und diese Sorte, die male ich mal rund. Und dann zeigt sich, dass wenn ich nur diese Menge an Punkten habe, dass ich einen Schwerpunkt wählen kann und das ist sozusagen mein Klassenprototyp. Ich benenne also einen Punkt, der typisch ist für alle anderen, bei dem alle anderen nur eine Variation sind von diesem einen. Den nenne ich den Klassenprototyp. Und wenn ich hier zwei verschiedene Sorten von Pflanzen habe, habe ich hier zwei verschiedene Klassen und zwei verschiedene Prototypen. Und ich kann die üblicherweise dadurch trennen, dass ich hier eine Trennlinie einfüge, zum Beispiel eine Gerade. sage, alles, was diesseits der Gerade ist, ist die Klasse 2 und alles, was jenseits der Gerade ist, ist die Klasse 1. Damit habe ich durch eine einzige Trennlinie auch die beiden Klassen identifiziert. Egal, wie variationsreich hier irgendwas herkommt. Ein unbekanntes X kann ich klassifizieren, indem ich es entsprechend der Frage unterwerfe, bist du diesseits oder jenseits der Klassengrenze? Ist es hier, dann gehört es zu 1. Ist es hier, gehört es zu 2. Und damit liege ich dann auf alle Fälle richtig. Das ist Klassifizierung durch Merkmale. Gibt es Fragen dazu? Keine Fragen? Dann gucken wir uns das mal ganz konkret an. Und zwar, möchte ich von dieser Beschreibung durch eine Klassengrenze übergehen zu solchen neuronalen Systemen. Die Frage ist nämlich hierbei, wenn ich eine Klassifizierung habe, woher kriege ich diese Grenze? Konkret, wie kriege ich diese Parameter dazu? Entweder die Klassenprototypen oder die Grenze dazwischen. Wie kriege ich die Geradengleichung hier her? Woher habe ich die? Ich habe nur diese Punkte hier. Wie kriege ich die Geradengleichung? Nun, ich kann die Geradengleichung lernen und dazu muss ich sie erstmal parametrisiert aufschreiben. Lernen habe ich bisher immer nur erzählt, das sind Gewichte. Ich muss sie also als Gewichte formulieren. Und das mache ich folgendermaßen. Ich sage, das hier ist x1, das ist x2. x2 ist eine Funktion von x1. Und das ist gerade eine Geradengleichung. Sie erinnern sich, Geradengleichung ist immer a mal x plus b. Wir haben also w1 mal x1 plus b ist in diesem Fall, nennen wir es mal w3. So, das ist x2. Dann kann ich das Ganze auf die rechte Seite bringen. Ich ziehe es ab, dann habe ich stehen, z definiere ich mal als diesen ganzen Ausdruck, das ist gerade 0, das ist gerade w1 mal x1 plus w2 mal x2 und w2 war minus 1. Plus W3 mal X3 und X3 ist gerade 1. Und damit habe ich meine altbekannte Summe wieder, nämlich gewichtete Summe der Eingaben. Und wenn die 0 ist, dann ist gerade der Punkt auf dieser Geraden hier. Diese Geradengleichung ist also nichts anderes als eine Diskriminanzfunktion. Die Diskriminanzfunktion Z von X ist diese Form hier und die ist gerade 0, wenn es hier drauf ist und wenn ich etwas größer wähle, wenn z größer 0 ist, weil beispielsweise x2 etwas kleiner geworden ist, dann bin ich in diesem Bereich. Das heißt, dieser ganze Bereich steht für z größer 0 und dieser Bereich steht für z kleiner 0. Damit kann ich über das Produkt, dieses Skalarprodukt, was ich hier aufgeschrieben habe, entscheiden, bin ich in der einen Klasse oder bin ich in der anderen Klasse. Damit habe ich eine Implementierung, erstmal eine Trenngerade gefunden und kann dann eine Klassenentscheidung machen und sagen, wenn z kleiner oder gleich 0 ist, dann ist es aus Klasse 1 und wenn es größer als 0 ist, in diesem Fall, sagen wir mal, wenn es größer 0 ist, genau, dann ist es aus Klasse 2. Ich kann also die Kombination aus nichtlinearer Funktion mit einer gewichteten Summe eine Klassenentscheidung machen. Der Vorteil ist, Sie sehen schon, das ist ein binäres Neuron, das ist ein lineares Neuron, das heißt, ich habe ein binäres Neuron, ein Sigma-Neuron und das Sigma-Neuron kann klassifizieren. Ich muss ja nur noch sagen, wie diese Ws gefunden werden. Wenn ich das mal gesagt habe, dann kann das Ding auch lernen, direkt zu klassifizieren. Fragen dazu? Ja. Ihre Frage ist, ob das S binär sein muss, ich wähle es mir hier einfach als binäres. wenn ich mir ein binäres gewählt habe, dann hat das diese Funktion. Und mit einem binären Neuron und reellen Gewichten kriege ich dann Sets raus, die sowohl negativ als auch positiv werden kann. Okay? Ja? Wie werden W2 und X3 ermittelt, war die Frage.
Ja?
Genau. Was ich gemacht habe, ist, ich habe die Geradengleichung, die hier oben steht, umgeformt zu einer Gleichung, wo 0 rauskommt. Und dann habe ich die Koeffizienten, die hier dabei stehen, nämlich ein Minuszeichen hier und eine 1 hier, habe ich einfach mit W2 und W3 identifiziert. Beziehungsweise X3. X3 eine 1 damit identifiziert. Das heißt, wenn ich W3 vorgebe und es muss W3 mal X3 das Ganze sein, dann muss X3 gleich 1 sein. Ich habe also das ursprünglich zweidimensionale X ergänzt mit einer 1 zu einem dreidimensionalen. Und das ursprüngliche W mit einem habe ich auch entsprechend so gewählt, dass es eben 3 Komponenten hat und nicht nur 2. Und damit habe ich von 1 bis 3 eine gewichtete Summe. Damit kann ich es hin. Weitere Fragen zu der Folie? Alles klar geworden? Dann möchte ich ein kurzes Beispiel rechnen, denn es hat sich gezeigt, dass obwohl alle Leute sagen, alles klar, meistens es nicht klar ist. Und ich möchte es kurz zeigen für ein einfaches Beispiel. Das Interessante an dieser Geschichte ist, dass wir von einer Klassentrennung, von einer geraden Gleichung zu einem Gewichtsvektor kommen. Und die Frage ist natürlich, wie funktioniert das? Geht das einfach? Geht das schwierig? Angenommen, ich habe eine Gerade. Eine Gerade, die ist, die geht so. Hier schneidet sie bei 7, hier schneidet sie bei 5. Frage. Gewichte. Was sind die Gewichte? Die können Sie ausrechnen. Rechnen Sie es mal aus. Das heißt, Sie haben bereits einen schönen Plot und wollen jetzt ein entsprechendes Neuron dazu konstruieren, was das genau macht. Wie müssen die Gewichte lauten, damit diese Gerade erfüllt ist? Manche Leute machen es im Kopf, andere machen es auf dem Papier. Auf dem Papier geht es besser. Wer kann mir sagen, was ist A? Welchen Wert hat A? Ja? Bitte? Ja. Was wir haben, ist diesen Abschnitt hier, Delta Y durch Delta X, diesen Abschnitt hier. Das ist nichts anderes als 7 durch 5, das ist gerade 14 durch 10, 1,4. Warum richtig? Was ist B? Pardon? Ja, minus. Genau. Vollkommen richtig, weil wir das eine minus dem anderen haben. Und hier haben wir ein 0 minus 7. Okay. So. Minus 1,4. Gut, was ist B? Auch jemand anders? Idee, was ist B? Ja. 7, genau. gerade dieser Abstand, 7. So, damit haben wir also gerade, das ist also gerade 1,4 mal x plus 7. So, jetzt müssen wir versuchen, unsere Gewichte zu finden. Nun, das hier ist schon mal W1. Das hier ist W3. Das wissen wir. Haben wir ja schon. Das bedeutet, wir brauchen jetzt nur noch W2. Wie kriegen wir das hin? Nun, wir wissen, 0 ist gerade minus y oder minus y oder in diesem Fall sollten wir es übersetzen mit x2 plus 1,4 oder andersrum W1 x plus W3. Und wir wissen ja, dieses hier, das hier soll W2 sein. Damit haben wir unsere das Ganze schon drin. W1 war 1,4, genau gesagt minus 1,4, so. W2 war minus 1 und W3 ist 7. Damit haben wir unsere drei Gewichte. Die können wir direkt einsetzen und damit können wir direkt klassifizieren. Und nachdem das so gut ging, möchte ich gerade mal umgekehrt fragen. Angenommen nun, wir haben Gewichte, W ist gerade 6, 8, minus 48. Wie ist die Geradengleichung? Wo verläuft die Gerade? Die Gewichte sind gegeben, zeichnen Sie die Gerade ein in einen Plot. Ja?
6x minus 48.
Pardon? 6x minus 48. Y ist dann gerade 6x minus 48. Und was machen Sie mit der 8? Bitte? y müssen wir sagen. Das heißt, y ist gleich 6 durch 8, x minus 48 durch 8. Okay? Dann kommen wir dahin. Die 8y sind ja vorhanden. Allerdings hatten wir die, um die auf die andere Seite zu bringen, das war plus 48. Hier haben wir dann Minuszeichen, so rum, genau. Da müssen wir ein Minus machen, dann kommt hier ein Plus. So, war klar warum? Ich schreibe es nochmal hin. Wir haben, wenn wir das hier haben, das ist nichts anderes als 0 gleich 6x1 plus 8x2 minus 48. So, und jetzt wollen wir nach x2 auflösen, also sagen wir, minus 8x2 kommt auf diese Seite, hier, minus 8y, und dann bleibt übrig 6x1 minus 48. Landen wir hier. Von hier geht es dann hier hin und damit haben wir das Ganze, das ist also gerade minus 3 Viertel x plus 48 durch 8, das ist gerade 6. Okay, klar, dann können wir das überlegen, 3 Viertel x, wo geht das Ding lang? Bei 6 schneidet es und wenn das Ganze 0 ist, dann ist das, was ist dann das x? Richtig. So geht die Gerade. Okay? Das war jetzt einmal der Weg angenommen. Ich habe eine Gerade, was sind die Gewichte? Und dann der Weg zurück angenommen, ich habe die Gewichte. Wie kriege ich die Gerade raus? Das sind relativ einfache Sachen. Und wozu ist das gut, dass man sowas gemacht hat, wenn Sie mal sowas selber programmieren wollen? Und Sie möchten einen Test machen. Sie möchten wissen, ob das Ding auch einigermaßen funktioniert, was Sie programmiert haben. Dann ist es sinnvoll, dass Sie mal ganz simple Werte sich nehmen, Testwerte einsetzen und gucken, ob es auch tut. Und dazu ist es sinnvoll, sich mal zu überlegen, wie müssten eigentlich meine Gewichte hinterher rauskommen, wenn das System richtig funktioniert. Dazu müssen Sie erstmal direkt kennen. Gut, gibt es Fragen zu den beiden Rechnungen? Keine, relativ einfach hin und her zu rechnen nur. Okay, gut. Das war diese Aufgabe. Hier nochmal die Rechnung gegeben, also die Klassengrenze, wie lauten die Gewichte, dann kommen wir direkt auf diese entsprechenden Gewichte ran. Oder angenommen die Gewichte, was ist die Klassengrenze, auch da können wir es direkt ausrechnen, aus den Gewichten die Klassengrenze. Okay, das Ganze muss dann, nachdem wir diese linearen Teile berechnet haben, natürlich einer nichtlinearen Trennung unterworfen werden. Das heißt, wir bauen noch ein binäres Neuron hinten dran und das, je nachdem, welche Ausgabe es hat, sagt entweder Klasse 1 oder Klasse 2. Beide Klassen werden damit über die lineare Bildung und über so ein binäres Neuron eingeschaltet. Wir haben also eine Klassentrennung durch solche Geraden mögliche und das kann man allgemein formulieren und sagen, angenommen, wir haben zwei Muster, einen Musterraum, also Tupel von Merkmalen sind ein Muster und diese Muster bilden natürlich einen hochdimensionalen Musterraum, in dem sie sozusagen drin sind. Angenommen, wir haben sowas und wir haben zwei verschiedene Untermengen und wollen die trennen durch eine Gerade oder Hyperfläche, dann heißt das Ding linear separierbar, falls sowas existiert, falls sowas nicht existiert, falls also die Hyperebene nicht, dass man eine nehmen kann, die aber nicht alles sauber trennt, dann ist es nicht linear separierbar. Für eine saubere Trennung muss also alles linear separierbar sein. Wir werden noch Systeme kennenlernen, die das machen, die funktionieren, wenn es linear separierbar ist, die aber versagen, wenn es nicht ist. Hier nur einfach mal den Begriff eingeführt, was heißt eigentlich linear separierbar? Gibt es Fragen dazu, zu dieser Definition? Klassentrennung über Geraden, lineare Separierbarkeit. Interessant ist nun jetzt die Frage, ja, sehr schön, jetzt wissen wir, wenn man zu Gewichten kommt, kommt man zu einer Trennung. Wenn man eine Trennung hat, kann man sie in Gewichten ausdrücken, aber wie kommen wir eigentlich zu den Gewichten? Und das ist jetzt die interessante Frage, wie erhalten wir die richtigen Gewichte? Das heißt, die richtige Klassifizierung. Die Antwort kann sein, nur durch Lernen. Und deshalb wollen wir beim nächsten Mal uns Lernalgorithmen dafür angucken, um solche Gewichte zu erreichen. Für heute möchte ich Schluss machen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.